Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, welch eine Woche. Der bislang intensivste Auslandseinsatz in der Geschichte der Bundeswehr endete nach 20 Jahren am Hindukusch. Die Soldatinnen und Soldaten sind aus Afghanistan zurückgekehrt. Über eine hochriskante Luftbrücke gelang es der Bundeswehr, 5.340 Menschen auszuevakuieren, darunter 4.000 Afghaninnen und Afghanen, trotz des Terrorangriffs der IS auf den Flughafen in Kabul. Seit Dienstag nun gilt das Flugverbot der Taliban und zurückbleiben 38 Millionen Menschen unter chaotischen Umständen. Ohne Rechtsstrukturen, ohne Schutz vor Gewalt, viele auf der Flucht und jeder Dritte weiß nicht, woher er für sich und seine Kinder die letzte Mahlzeit nehmen soll. Wir Deutschen hatten ja gedacht, wir könnten mit unserem Engagement zum Aufbau eigener Sicherheitsstrukturen beitragen im Land, durch Ausbildung von Fachkräften, durch Entwicklungshilfe und vor allem durch Vertrauen. Am Ende aber mussten wir uns gemeinsam mit all den anderen Verbündeten der NATO eingestehen, wir haben das Ziel nicht erreicht. Und ohne diese ausländischen Ordnungsmächte kollabiert das System innerhalb weniger Tage. Die Taliban erobern die Macht, Warlords treiben ihr Unwesen und der IS strömt wieder ins Land hinein und vor allem Frauen und ehemalige Mitarbeiter der NATO haben Angst um ihr Leben. Und jetzt ist gerade vorgestern noch ein Interview bei der ZDF gewesen, da sagte eine Frau, man sah sie aber anonymisiert, ich habe absolut keine Hoffnung mehr für Afghanistan. Wir alle befinden uns in einem Strudel der Verwirrung, Schockstarre, Hoffnungslosigkeit, uns bleibt nur zu versuchen, dass wir es lebendig noch herausschaffen. Liebe Gemeinde, so eine Woche ist natürlich selten, aber wir sind mittendrin und natürlich könnten wir mit Joe Biden sagen, und da hat er auch nicht ganz Unrecht, Fazit ist, dass es keine Evakuierung in der Endphase eines Krieges gibt, die nicht mit solchen Komplexitäten und Bedrohungen zu kämpfen hätte, wie wir sie erlebt haben. Keine. Aber andererseits, nicht wahr? Fühlen wir aber doch, dass wir Verantwortung tragen und Menschen auf uns vertraut haben. Und das ist bitter, sie ihrem Schicksal zu überlassen. Meine Nachbarin Hanifa schläft keine Nacht mehr. Ich sehe sie immer mit ihrem Handy laufen in der Nacht draußen, weil sie keinen Empfang in ihrer Flüchtlingswohnung hat. Sie zermartert sich den Kopf, sie hat nur noch Schmerzen. Schauen Sie, sagt sie mir und zeigt mir das Display ihres Smartphones, meine Schwägerin in Kabul. So sah sie aus vor einem Jahr bei ihrer Hochzeit und so sieht sie heute aus. Die Wohnung durch die Terroristen komplett zerstört, wie ein Rohbau ausgeraubt, völlig. Der Mann verschleppt mit Gewalt allein, noch mit Kindern der Verwandten und ohne Geld und ohne Essen und jede Nacht in einem anderen Versteck. Sie kann nicht bleiben. Sie meint, sie ist auf der Liste. Wie lange geht das gut? Helfen Sie mir, sagt Hanifa zu mir. Helfen Sie mir. Sie ist nicht die Einzige. Auch andere Nachbarinnen sagen das und ich fühle mich auch sehr belastet. Ja, wie soll ich denn helfen? Ich kann ja auch nur da sitzen und zuhören, Anteil nehmen und mitfühlen, einen Kuchen bringen, eine Tasse Tee mit ihr trinken, ein paar Schritte mit ihr gehen, in die Natur hinaus da sein, mehr nicht und ihr sagen, Hanifa, es ist leider so, wie es ist, Sie und ich, wir beide können im Moment nichts tun. Ein klein wenig von ihr die Schuld wegnehmen, die sie fühlt, dass sie ihre Verwandten so im Stich lässt. Sie kann ja wirklich nichts tun. Hanifa, es ist leider so. Sie und ich, im Moment können wir nichts tun. Was ist unsere Rolle als Christen im Chaos der Welt? Wozu sind wir geschickt? Wozu will Christus uns senden? Der Predigtext für den heutigen 14. Sonntag nach Trinitatis ist wie eine kostbare Perle. Alles ist darin umfangen, unsere Hoffnung, unsere Aufgabe, unser Glück. Paulus schreibt diesen Brief an die junge Gemeinde in Thessaloniki. Es ist der erste Brief des Paulus, der uns erhalten ist, überhaupt der älteste Brief, den wir kennen, und überhaupt auch der älteste Text des Neuen Testaments. Und so in Nutze, also im Anfang das, was die Christen glaubten, ganz am Anfang, keine 20 Jahre nach der Auferstehung Jesu Christi geschrieben. Paulus kennt die Leute in Thessaloniki, er kennt sie mit Namen, er sieht ihre Gesichter vor sich. Er hat ja mit ihnen gelebt, wochenlang, auf seiner zweiten Missionsreise in Thessaloniki, der Hauptstadt Mazedoniens, der Welthandelsstadt am Meer, in dem die Menschen aus und ein gingen, vieler Herren Länder. Tagsüber hat Paulus damals, schreibt er ausführlich auch, in seinem alten Beruf als Zeltmacher Geld verdient, damit er ihnen nicht auf der Tasche liegt. Am Abend aber hat er in der Synagoge und dem Gottesdienst der jüdischen Gemeinde mit seinem Team Silvanus und Timotheus die Schrift ausgelegt. Worauf ihr alle wartet, in dieser chaotischen Welt, auf das Heil und auf den Frieden und auf die Gerechtigkeit, auf das Licht. Es ist gekommen in Jesus Christus, Gottes Sohn, der den Tod erlitt und ins Leben auferstand und uns das Leben schenkt. Es war so, als die Menschen in Thessaloniki das hörten, als hätten sie auf das Evangelium schon lange gewartet. Die Frauen und Männer im Umfeld der Synagoge kamen zum Glauben, ließen sich taufen, abends, wenn die Sonne unterging, traf man sich zum gemeinsamen Abendessen hin und her in den Häusern, brach das Brot, trank den Wein und es war ihnen, als sei Jesus selber unter ihnen, spürbar, lebendig, eine Gemeinde entstand. Ein Wunder aber, das erleben wir heute auch immer wieder, weckt auch Neider und Fanatiker. Es gibt ja auch Leute, die Verschwörungstheorien haben, fanatisch werden. Das Ordnungsamt wurde von einem eingeschaltet und eine Klage erhoben bei Gericht wegen Volksverhetzung, weil da so viele Menschen zusammenkommen. Dann hat man Jason inhaftiert, der den Paulus aufgenommen hat und seinen Gastgeber einfach ins Gefängnis gesteckt, noch ein paar Freunde dazu. Auf Kaution sind sie wieder freigekommen und Paulus mit seinen beiden Kollegen konnte in letzter Not aus Thessaloniki entweichen und er ging dann nach Athen und Korinth und da sitzt er nun und denkt an seine Freunde in Thessaloniki. Wie wird es ihnen gehen? Denkt daran. Was war das für eine Gemeinde? Und er schickt Timotheus hin und sagt, schau doch du mal, was du in Erfahrung bringst, ohne Internet, ohne nichts. Einfach mal hinlaufen, mehrere Tagesreisen fragen, gucken. Und er kommt zurück und hört die frohe Botschaft. Alle sind gesund, alle sind da, alle leben noch. Und Paulus schreibt sofort den Brief und das ist der letzte Abschnitt, 1. Thessalonicher 5, 14 bis 24. Ihr lieben Brüder und Schwestern in Thessaloniki, wir ermahnen euch, aber weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegenüber allen Menschen. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach untereinander und gegen alle Menschen. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Reden verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Halleluja. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, ein Trostbrief, ein Freudenbrief, ein Seelsorgebrief aus erleichtertem Herzen geschrieben. Gott sei Dank. ihr lebt noch alle, Gott sei Dank, Jason ist nichts weiter Schlimmes passiert und den anderen Geschwistern auch nicht, Gott sei Dank, ihr seid nicht auseinandergelaufen, ihr seid immer noch da, Anlaufstelle für Suchende und Fragende inmitten der Großstadt und wie ich höre, auch für die Menschen in der ganzen Region als Gemeinde ausstrahlend geworden. Gott sei Dank, er lebt noch in Saloniki, aber auch in Kabul und in Pakistan, in Beirut, in Äthiopien, im Sudan, in Nigeria, an den Grenzen Weißrusslands, Gott sei Dank, er lebt noch. Schreibt Paulus, und das ist mehr als viele Verlassene heute erleben, das Gefühl von der Welt vergessen zu sein. Irgendwie ist das auch surreal, nicht wahr? Schizophren, diese Gespaltenheit der Welt und der Lebenssituationen. Wir leben in Deutschland auf hohem Niveau. Wir klagen über Ungerechtigkeiten im Alltag. Wir sind verzweifelt in Kleinigkeiten, nicht ganz so klappen, wie wir das einmal geplant hatten oder wenn wir einige Einschränkungen wegen Corona in Kauf nehmen müssten. Ja, was macht das schon aus, wenn ein gesunder Mensch eine Maske trägt? Und nur wenige Flugstunden von uns entfernt waren Menschen um das nackte Leben und können kaum ihre Kinder retten. Und direkt vor unserer Tür hier bei uns im Berglein und bei uns in Winnenden wohnen Menschen wie meine Nachbarinnen Hanifa und Aisha und Maria mit ihren Kindern und ihren Familien, traumatisiert noch immer von der eigenen Flucht und retraumatisiert von den Bildern, die sie jeden Tag in ihrem Smartphone hören und die Töne hören, sehen und hören. Gott sei Dank, ihr lebt noch, schreibt Paulus. Und das ist das Mindeste, was wir Christen tun können, wenn wir Jesus nachfolgen und wenn wir mit Jesus mithelfen wollen, dass die Welt Heilung findet, Anteil nehmen. Sich erzählen lassen, fragen und zuhören, da sein, wo sich jemand verloren fühlt, aber auch Anteil geben. Anteil geben an unserer Kultur, an unserem Glauben, an unseren Chancen und Möglichkeiten. Ich denke mir an Islam, meinen Nachbarn 29. Er hat ja keine Schule besuchen dürfen, er ist ja Analphabet. Er kommt her, spricht kein Deutsch und kennt keine Schrift. Er kann niemals richtig sprechen, das ist furchtbar. Er hat mehrere Kinder und ist stark, er möchte arbeiten und er findet keinen Job, erst muss er all die Prüfungen machen, er wird immer älter und sagt, ich habe doch Kraft. Oder Arias Familie, die wohnt jetzt schon 5 Jahre mit 5 Kindern in 2 kleinen Zimmern. Und die Kinder müssen Homeschooling machen, die haben nicht einmal Internet. Das WLAN tut immer noch nicht, obwohl man so oft reklamiert, das wird nicht richtig angeschlossen im Haus. Und ich weiß nicht, wie die das schaffen, die beklagen sich niemals. Die Kinder sind fleißig, die lernen was, die sprechen gut Deutsch, aber sie können kaum ihre Schule machen, nicht Hausaufgaben. Sie haben nicht einmal einen Tisch zu 5 vor ihren Hausaufgaben. Sie klagen nicht, aber ich weiß, wie schwer das ist, teilzuhaben an unserer Gesellschaft. Und ich denke an Jesus Christus, Gottes Sohn, Gott selber, der sich auf den Weg in die Fremde begibt, um dem Menschen ein Bruder zu werden und Heimat zu schenken, den der sich verloren meint. Wir ermahnen euch aber, ihr lieben Brüder und Schwestern, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegenüber jedermann, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, untereinander und gegenüber allen Menschen dieser Erde. Der Auftrag des Christen und der Gemeinde in der Welt ist nicht beliebig. Der Auftrag, den Gott uns gibt, muss Außenstehende und für uns selbst erkennbar sein. Also das wünsche ich, dass die Leute, die bei uns als Fremde kommen, doch irgendwann in absehbarer Zeit immer auch etwas mitbekommen von dem, was christlicher Glaube ist. Etwas von unserer Ethik, etwas von dem, was unser Herz bewegt. Glaube muss sichtbar werden. Deshalb sagt Paulus auch, wenn manche, die unordentlich sind, die Regeln verlassen und denken, wir sind so frei, die machen, wie wir wollen. Nein, wir brauchen auch eine Sichtbarkeit nach außen. Gell? Liebe in seiner Hingabe, in der versöhnenden Kraft des Geistes. Und da tut es gut, dass wir auch einmal ein Wort wagen, wenn wir als Christen nicht nur unser Herz im Herzen still für uns selber glauben, sondern auch anderen Anteil geben. Okay? Nicht jetzt unbedingt missionarisch groß, aber so, dass durch uns etwas leuchtet von der Freundlichkeit und der Herzensweite Gottes und die Menschen so spüren, da ist etwas, das von der Ewigkeit zu uns kommt und das uns auch, wir auch haben möchten. Sagen, was wir wahrnehmen. Nicht jemand, der sich beirrt irgendwo und sich radikalisiert und sonst machen lassen, aber was sage du? Ich sehe bei dir läuft es gerade nicht so gut. Ich denke an dich, ja. Den Dialog mit den Andersdenkenden suchen. Immer wieder nicht aufgeben. Das ist ja vor Eltern auch manchmal schwierig, wenn ein Kind Wege geht. Aber immer ein Stück weit dranbleiben, auch wenn man vielleicht nicht viel sagen kann. Richtung und Halt geben. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder und Schwestern, weist die Unordentlichen zurück, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegenüber allen Menschen. Und das ist wirklich nicht einfach. Kleinmut gibt es ja immer, gell? Diese Verzagtheit, diese Ängstlichkeit und Zögerlichkeit, die Lust am Jammern und Bedenken tragen, die vielen Besprechungen, aus denen nichts Rechtes erwächst, das Fehlen von Visionen und Träumen, die Gottes Geist uns gibt, größer und weiter, als wir das uns vorstellen können. Der kleine Mut, der sich nichts Großes zutraut und sich am liebsten mit sich selber beschäftigt. Nicht selten sind es ja gerade die Schwachen und Ängstlichen, die mit ihren vielerlei Bedenken die Meinung bestimmen und den Aufbruch hindern. Tragt die Schwachen, seid geduldig mit allen Menschen, schreibt Paulus. Aber lasst euch nicht als Kirche von der Kleinmütigkeit zu sehr anstecken und niederdrücken, denn Christentum hat mit Freiheit zu tun und mit Mut und Kraft des Heiligen Geistes, der allein das Gute wird. Seht zu, dass keiner den anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jage alle Zeit dem Guten nach, ihr untereinander, aber auch draußen in der Welt. Die Kraft der Liebe ist kein Dogma und sie ist keine Romantik. Die Kraft der Liebe ist eine reale Kraft des Geistes Gottes. Die Kraft der Liebe kann verändern. Sie verändert Beziehungen, sie verändert Familien, sie verändert festgefahrene Strukturen, sie verändert unsere Ehe, sie verändert ebenso die Gesellschaft, sie verwandelt das soziale Klima, sie motiviert zu handeln. Die Kraft der Liebe kann das Böse bezwingen, sie überwindet das Böse mit Gutem. Völlig verrückt, sagt unsere Erfahrung, völlig naiv gegenüber den Mächten, die wir in der gegenwärtigen Weltgeschichte nur allzu sehr am Werke sehen, sagt die Vernunft. Und doch, der einzige Weg, sagt Jesus, der selbst die Liebe ist und diese seine ganze Liebe in die Rettung der Welt dahin gegeben hat. Liebe angesichts des Terrors, irgendwo hilflos, irgendwie schwach. Der Mut, nicht zurückzuschlagen, nicht zurückzugiften, auf üble Propaganda zu verzichten, den Einsatz von Waffen gut zu überprüfen, trotzdem auch wehrhaft sein, dem Bösen entgegenstehen, sich aber nicht zu Emotionen hinreißen lassen, vielmehr mit Jesus auch dem Feind noch mit Güte begegnen und in jedem Menschen ein Ebenbild des ewigen Gottes erkennen. Tief drin. Spürt es auch ein Verbrecher noch, dass er ursprünglich einmal anders gedacht war? Wenn er auch außen so sich pervertiert hat, irgendwo in einer stillen Stunde ist es in jeder Menschen noch wach und kann ihn erinnern, dass wir Menschen zum Ebenbild des ewigen Gottes erschaffen sind. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. In diesem Wort, wir ahnen es wohl, steckt die Kraft des Martyriums. Es steckt darin die Kraft der frühen Christen, wie jetzt auch in Saloniki, die für ihren Glauben in den Tod gegangen sind oder gegangen werden. Es steckt darin auch die Kraft unserer Brüder und Schwestern im Nahen Osten. Wir denken auch an die vielen Christen in Mosul und überall, Viele sind geflohen, die meisten, aber einige sind dort geblieben. Wir denken auch an die Hilfskräfte, die jetzt nach Afghanistan gehen, gerade die Hilfskräfte der Hilfswerke, die sagen, in dieser Lage gehen wir trotz der Gefahr hin und helfen. Es gibt diese Kraft, die Menschen haben. Interessant finde ich auch, wie dieses Wort vom Vergeltet nicht Böses mit Bösem politisch aktuell ist. Barbara Lee, eine kalifornische Abgeordnete im amerikanischen Repräsentantenhaus, stimmte am 14. September 2001, also 3 Tage nach den Terroranschlägen in New York, als einzige des gesamten amerikanischen Parlaments gegen die Resolution, die damals Präsident Bush die Möglichkeit gab, in Afghanistan einzumarschieren. Eine einzige Stimme gegen von Barbara Lee. Und sie sagte damals wörtlich: Ich habe lange mit mir gerungen. Meine Entscheidung fiel während des ebenso schmerzlichen wie schönen Trauergottesdienstes. Um es mit den Worten eines Geistlichen zu sagen, die zu uns sprachen: Jetzt, da wir im Begriff sind zu handeln, lasst uns nicht zum Bösen werden, das wir beklagen. Lasst uns nicht zum Bösen werden, das wir beklagen. Barbara Lee erhielt für diese Gegenstimme und diese Worte so viele Morddrohungen, dass sie unter permanenten Personenschutz gestellt werden mussten. Und jetzt vor 2 Wochen, 20 Jahre später ganz genau, erschien in den USA ein Zeitungsartikel mit der Überschrift: Hätten wir doch auf Barbara Lee gehört. Nicht wahr? Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Es wäre vielleicht manches anders gekommen und man hätte vielleicht anders zum Frieden beitragen können. Jesus sagt: Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Vor 2 Wochen saß ich wieder mal auf meiner Haustürtreppe mit einer meiner Nachbarkinder, Sarah, 10 Jahre, ich kenne sie seit sie 5 ist. Sie ist auch aus Afghanistan, sie geflohen, lange Geschichte. Ihr Vater hat sie durch den Winter über die Berge getragen und nicht fallen gelassen. Das ist eine Geschichte, ein Vater, der seine Tochter als Baby über die Berge trägt und die Leute sind mit Gewehr da, er trägt und lässt sie nicht fallen. Und da sitzt sie bei mir und sagt zu mir auf der Haustürtreppe: Meine Mama sagt, unsere Wohnung ist gar nicht da, unsere Wohnung ist da. Ich sage: Ja, Sarah, wie meinst du das? Ja, da ist nicht unsere Wohnung ist da. Sage ich: Ja, Sarah, meinst du, unsere Wohnung ist nicht auf der Erde, aber unsere eigentliche Wohnung ist im Himmel? Ja. Ich sage: Sarah, das glaube ich. Genau das glaube ich auch. Wir Menschen kommen von Gott, das ist unsere ewige Heimat und wir sind hier auf der Erde und da ist es manchmal gefährlich und am Ende sind wir in unserer Heimat im Himmel und da ist es auch. Aller Friede. Sagt sie: Ja, so ist es. Und ich sage: Sarah, solange wir auf der Erde sind, wollen wir nicht aufhören zu glauben, dass etwas vom Himmel auch auf die Erde kommt. Und dass wir auch ein Stück dieses Lichtes sein können und sagen: Ich weiß, sie macht ihren Weg, denn sie hat diese Kraft in sich. Sie weiß, sie kommt von Gott und es gibt eine Heimat für sie. Und jetzt ist sie tapfer, so wie wir auch tapfer sein wollen. Paulus schließt seinen Brief: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es.